Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns liebt, der sich wünscht, dass wir ihn kennenlernen, und du hast dafür alles getan. Und ich bitte dich, dass du allen, die wir jetzt in die Predigt hören werden, dass du uns, auch wenn es kitschig klingt, die Herzen aufmachst. Sodass das nicht nur nette Worte sind, die wir hören, sondern dass wir da an dich entdecken. Ich bitte dich, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und Konzentration, vor allem wenn man vor dem Bildschirm sitzt, wo das so schwer fallen kann. Und ich bitte dich, dass du Eberhard erleben lässt, wie du ihn gebrauchst. Ich bitte dich, dass er merkt, dass er da nicht das alleine machen muss, sondern mit dir machen darf und auf dich vertrauen darf, dass du handelst. Amen.
Amen. Danke. Jetzt hast du ja doch das Wort benutzt, was du nicht benutzen wolltest.
Aber ich.
Ja, ja, alles gut. Wir haben im Vorfeld des Gottesdienstes miteinander darüber gesprochen, worüber ich heute predigen soll. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, selber keinen Text auszusuchen, weil das Gefährdungspotenzial wäre durchaus da gewesen, dass ich einen Text ausgesucht hätte, mit dessen Hilfe ich dann Jenny und Jens hätte sagen können, was ich euch schon immer mal sagen wollte, mit der Autorität der Schrift. Um dieser Versuchung zu widerstehen, habe ich Jens gebeten, mir einen Text zu nennen, über den ich predigen soll. Und er hat das dann mit den Worten gemacht, ja, ich gebe dir mal einen Text, aber das kann ganz schön kitschig werden. War das euer Trautext? Das ist nämlich der Trautext, über den ich heute nochmal predige. Ihr könnt ja dann den Vergleich machen zwischen der Traupredigt über diesen Text und dem, was ich zu diesem Text sage, entdeckt habe, was der Text bei mir ausgelöst hat. Ich habe diesen Textabschnitt Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Luther hat das überschrieben, Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Ich habe eine andere Überschrift gewählt, die heißt ganz kurz und knackig Staunen und Zweifeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Polarität von Staunen und Zweifeln. Ich bin von meiner Grundstruktur her jemand, wenn ich mir diese Polarität anschaue, dann gibt es in dieser Polarität keinen mathematischen Mittelpunkt im Sinne von Staunen und Zweifeln sind gleich groß ausgeprägt. Sondern der Mittelpunkt in Gänsefüßchen ist verschoben, so dass die Achse des Staunens deutlich kleiner ist als die Achse des Zweifelns. Es fällt mir von meiner Grundstruktur her sehr viel leichter zu zweifeln, skeptisch zu sein, als zu staunen und überrascht zu sein. In der Vorbereitung ist mir eine Geschichte eingefallen von einem alten Rabbi, über den man sich erzählt, jedes Mal, wenn er eine Schriftrolle in die Hand genommen hat und die ersten Worte an dieser Schriftrolle waren, da war Yahweh. Und Gott sprach, dann ist er vor Freude völlig ausgeflippt. Dann hat er Freudentänze aufgeführt und wollte sich überhaupt nicht beruhigen, dass man ihn dann erstmal für 10 Minuten aus der Öffentlichkeit rausziehen musste, damit er wieder halbwegs kommunikationsfähig war, weil er sich so darüber gefreut hat, dass dieser große Gott zu kleinen Menschen spricht. Es hat unbändige Freude bei ihm ausgelöst. Und das war offensichtlich ein Mann, der darüber staunen konnte und sich darüber freuen konnte. Bin mir nicht so sicher, wie ausgeprägt seine Zweifelsachse war. Darüber wird nichts erzählt, aber seine Freude- und Staunenachse war offensichtlich sehr lang. Eine zweite Geschichte, ein kleiner Junge, oder ein kleines Mädchen, das ist nicht wirklich überliefert, sitzt auf einer Parkbank und blättert in der Bibel. Und während des Blätterns und des Lesens sagt dieser kleine Mensch urplötzlich, wow, erstaunlich, was haben wir für einen großen Gott? Es kommt eine erwachsene Person vorbei, die das hört, setzt sich neben diesen jungen Menschen auf die Bank und sagt, worüber freust du dich so? Worüber bist du so erstaunt? Und dann sagt dieser kleine Mensch, ich lese gerade die Geschichte, wie das Volk Israel durchs Rote Meer zieht und Gott das Meer teilt und anschließend die ägyptische Armee in diesem Meer ertrinken lässt. Der Mensch muss offensichtlich einer gewesen sein, dessen Zweifelsachse deutlich länger ist als die Staunensachse. Er war wohl auch Theologe, schaute etwas betrübt und sagt, naja, ganz so hat sich die Geschichte nicht ereignet. Gott hat nicht das Wasser geteilt, sondern die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es nur eine knöcheltiefe Furt war, durch die das Volk Israel durchziehen konnte. Der junge Mensch lächelt wieder und sagt, wow, erstaunlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Gott noch viel größer ist, als ich bisher gedacht habe. Worauf der Theologe sagt, wie bitte? Und dann dieser kleine Mensch sagt, also Gott ist so unfassbar groß, der kann eine ganze Armee in einem knöcheltiefen Wasser ersaufen lassen. Staunen beschäftigt sich mit dem Ergebnis von etwas und vielleicht weniger mit dem Prozess. Und Zweifeln beschäftigt sich viel häufiger mit dem Prozess. Und wenn der Prozess nicht plausibel erscheint, dann wird das Ergebnis in Frage gestellt. Und so geht das vielleicht vielen Menschen, wenn sie anfangen, sich mit Gott, mit Jesus, mit der Bibel auseinanderzusetzen, dass sie so in diesem Prozessgedanken verhaftet sind, dass ihnen der Blick auf das Ergebnis, dass ihnen der Blick auf die Ergebnisse des Wortes Gottes versperrt bleiben und nicht plausibel erscheinen, weil sie mit dem Prozess nichts anfangen können. Und ich lade euch ein, euch auf diesen Text mal einzulassen. Luther hat ihn überschrieben, Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Wenn ich jetzt selber gebetet hätte vor der Predigt, wäre mein Gebet ganz kurz gewesen. Herr, lass mich jetzt nur nicht kitschig werden. Also, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wenn du diesen Text hörst, was löst es bei dir aus? Staunen oder Zweifeln? Was arbeitet in dir? Wenn du dich darauf einlässt, dass es heißt, denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Also wenn man jetzt akademisch etwas hochtrabend sein wollte, dann müsste man sagen, wir bewegen uns hier nicht mehr in den Grenzen der Physik, sondern jetzt reden wir über Metaphysik. Wir reden über das, was über unser Verständnis einfach hinausgeht. Wir reden über etwas, was wir mit unserem eigenen Geist, mit unserem eigenen Verstand, mit unserer eigenen Vernunft, mit unserer eigenen Logik, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht wirklich fassen können. Gott hat vor der Schöpfung uns Menschen auserwählt. Also kann man ja erstmal daneben stehen und sagen, also irgendwas stimmt doch mit dem Prozess nicht. Das kann doch nicht funktionieren. Also wir können in diesem Prozessgedanken hängen bleiben Oder wir können uns darauf einlassen, dass dieser Text, und das ist mein Eindruck, auch wenn das nirgendwo geschrieben steht, dass dieser Text so etwas wie die Präambel des Evangeliums ist. Dass das dem Evangelium vorgeschaltet ist. Dass alles das, was im Evangelium entfaltet ist, von diesem Gedanken herkommt. Von dem Gedanken der Erwählung Gottes, dass er die Menschen erwählt hat zu seinen Kindern, noch bevor er die Welt und den Menschen geschaffen hat. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr etwas wählen müsst, ob ihr so von der Struktur seid, dass ihr sagt, naja, ich probiere mal ein paar Dinge aus und dann entscheide ich mich dann mal, oder ob das ein sehr bewusster Prozess ist. Eine sehr bewusste Entscheidung mit der Bereitschaft, die Konsequenz dieser Entscheidung zu übernehmen. Alles das, was aus dieser Entscheidung folgt, zu tragen. Alles das, was aus dieser Entscheidung folgt, anzunehmen. Und da, wo diese Entscheidung Probleme generiert, auch eine Lösung für dieses Problem zu haben. Und ich denke, wenn ich das Neue Testament und auch das Alte Testament richtig verstehe, dass Gott eine sehr bewusste Entscheidung getroffen hat. Und dass Gott sich, und das lässt sich an vielen Stellen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament festmachen, dass Gott sich sehr wohl der Konsequenzen bewusst war, was er da getan hat, in der Erwählung des Menschen als seine Kinder. Er hat eine bewusste Entscheidung getroffen und er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das glauben können oder nicht, spielt aus der Sicht Gottes erstmal überhaupt gar keine Rolle. Die wahre Identität des Menschen liegt darin begründet. Die wahre Identität eines jeden Menschen liegt darin begründet, dass Gott jeden einzelnen Menschen vorherbestimmt hat, sein Kind zu sein. Weil diese Vorherbestimmung eine Folge seiner Erwählung, seiner bewussten Entscheidung war. Deshalb kann Paulus in Epheser 2, Vers 10 weiter sagen, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich habe bei Jens in der Zusammenarbeit in den 5 Jahren und erlebt das auch immer wieder bei Michael in unserer Zusammenarbeit oft den Eindruck gehabt, dass das im Hintergrund bei ihnen immer mitgelaufen ist. Dieses Bedürfnis und diesen Wunsch und diese Sehnsucht, Menschen mit den Augen Gottes anzuschauen, weil sie Gottes erwählte Kinder sind. Unabhängig davon, ob die Kinder das schon angenommen und Ja dazu gesagt haben oder nicht. Und ich wünsche mir Gemeinde als einen Ort, in der Menschen das erleben, wenn sie das erste Mal in eine Gemeinde kommen, dass sie von denen, die da sind, mit diesen Augen Gottes angeschaut werden. Dass sie angeschaut werden als Menschen, die Gott erwählt hat und vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein. Und die vielleicht noch die ein oder andere Orientierung, die ein oder andere Unterstützung brauchen, um in dieser Kindschaft Gottes tatsächlich auch ankommen zu können. Diese Kindschaft Gottes tatsächlich auch annehmen zu können. Wir sind ja durchaus lebensgeschichtlich unterschiedlich geprägt und haben unterschiedliche Akzeptanzgedanken, was unsere Eltern angeht. Es soll ja Menschen geben, die lieben ihre Eltern heiß und innig und haben überhaupt kein Problem, sich dazu zu stellen. Das ist meine Mutter, das ist mein Vater. Und das tun sie mit Freude und mit Stolz. Es gibt aber auch genügend Menschen, die mit ihren Eltern eher fremdeln, die sich mit ihren Eltern eher schwer tun, die eher zu ihren Eltern auf Distanz gehen, bis hin zu dem Punkt, dass sie leugnen, dass das ihre Eltern sind. Und ähnlich ist das bei Gott. Es gibt Menschen, die stellen sich fröhlich dazu und gerne dazu, Gott ihren Vater zu nennen. Es gibt Menschen, die tun sich schwer damit, wissen das nicht richtig einzuordnen, und es gibt genügend Menschen, die lehnen das einfach ab. Die leugnen es. Aber das Zeugnis des Neuen Testamentes ist ein anderes. Ob Menschen Kinder Gottes sind, ob Menschen vorherbestimmt sind, ob Menschen erwählt sind, entscheiden nicht die Menschen. Ob du erwählt bist, ob du vorherbestimmt bist, entscheidest nicht du. Das entscheidet Gott. Und er hat es offensichtlich entschieden nach dem Zeugnis von Paulus. Und die spannende Frage, wenn du zu den Menschen gehörst, die sich damit schwer tun, ob du dich einladen lässt, auf deine eigene Entdeckungsreise zu gehen, das anzunehmen, dich hineinnehmen zu lassen in die wahre Identität, die du von Gott her hast. Und was gibt es Schöneres, als zum Beispiel in der Jugendarbeit junge Menschen auf diesem Weg zu begleiten, junge Menschen darin zu unterstützen, das für sich zu entdecken und da, wo sie es noch nicht getan haben, im wahrsten Sinne des Wortes Frieden zu schließen mit ihrem himmlischen Vater. Also das wünsche ich euch in Minden, dass euch das mindestens so gut gelingt wie hier in Augsburg. Ich bin noch auf einen Text heute Morgen gestoßen, den lese ich euch noch vor, ein Gebet, was ich als Zweifler, der sich leichter tut mit dem Zweifeln als mit dem Staunen, vorbehaltlos mitbeten kann. Gott, wer bist du, dass du uns noch nicht vergessen hast, dass du es immer noch mit uns versuchst und nicht aufgibst, sondern an uns denkst und uns annimmst im Wissen, dass wir lange noch nicht geworden sind, was du an Sinn und Anlagen in uns gelegt hast. Wer bist du, dass du uns erträgst und uns immer wieder Gutes erweist? Staunend stehen wir da. Ich wünsche mir für mich und für alle anderen, die möglicherweise mit mir in diese Selbsthilfegruppe gehen können, um das Staunen zu lernen, dass wir das Staunen jeden Tag ein wenig mehr lernen. Staunen über die Größe und über die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und in diesem Staunen zu verstehen, dass in vielen, vielen Fragen, weil wir sie eh nicht wirklich beantworten können, das Ergebnis viel wichtiger ist als der Prozess. Und das Ergebnis ist im Neuen Testament mit großer Eindeutigkeit beschrieben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und dieses Ergebnis steht zweifelsfrei fest. Und darüber lasst uns staunen. Darüber lasst es uns freuen, jeden Tag ein wenig mehr. In Jesu Namen. Amen. Ich mute euch die berühmt-berüchtigten 2 Minuten Stille zu. Danke, lieber Vater, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung dieser Welt. Und dass du uns vorherbestimmt ausgesucht hast, deine Kinder zu sein. Und du siehst, dass wir dir die Erwählung und die Vorherbestimmung immer wieder schwer machen. Dass wir dir Mühe bereiten mit unserer Eigenwilligkeit, mit unserer Schuld und mit unserer Sünde. Und doch lässt du nicht nach. In deiner Geduld, in deiner Barmherzigkeit und in deiner Treue an dieser Erwählung und an dieser Vorherbestimmung festzuhalten. Und du hast das durch Kreuz und Auferstehung deines Sohnes überdeutlich gemacht. Danke, dass du unser himmlischer Vater bist und wir durch Jesus Christus, Abba, lieber Vater, zu dir sagen dürfen. Alles, was uns an Dank, an Bitten beschäftigt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.